meinem heutigen Kegentalk freue ich mich auf eine Grand Dame des DDR-Fernsehens, die mehreren Generationen meiner werten Hörerschaft der Begriff sein dürfte. Die Omis kennen sie aus DEFA-Zeiten zum Beispiel als Moderatorin des Wunschbriefkastens. Die Muttis erinnern sich an ihre Rollen als gute Seele bei der Familie Kleist oder in der Sachsenklinik. Nun, das junge Publikum unter euch Komödienbesuchern hat sie zuletzt in dem Weihnachtsstück Alle unter eine Tanne gesehen und unvergessen natürlich auch als Teil des Damensextetts in den Kalendergirls. So, mal gucken, ob's rangeht. Uta Schurben.
Hallo?
König ist calling. Einen zauberhaften guten Abend, Frau Schorn.
Schönen guten Abend.
Hallihallo. Ja, schön, dass wir das Vergnügen mal haben. Ich muss mich heute auch ein bisschen anstellen, habe ich mitgekriegt. Sie hatten heute schon Männerbesuch vom Kfz-Mechaniker, stimmt's?
Ja, der hat mir mein Auto wiedergebracht, ja.
Das läuft also bei Ihnen so Freihaus, als Freihauslieferung.
Ja, der ist so nett, weil der wohnt hier auch bei uns im Orte, dass der dann mit meinem Auto dahin fährt und das mir dann wiederbringt. Jetzt hat es die Reifen, die zu dieser Jahreszeit auf erst gehören würden.
Sehr gut. Ist denn bei Ihnen, bewahrheitet sich bei Ihnen das Sprichwort Frauen und Technik und so weiter? Oder sind Sie technisch affin?
Nö, eigentlich nicht. Also ich kenne das Sprichwort natürlich überhaupt nicht, was Sie da ansprechen. Hm. Aber ich bin nicht technikaffin. Bei mir gegenüber wohnt ein 12-jähriger Junge, der kommt immer, macht mit mir Nachhilfe, Fernsehapparat. Der hat den auch im Internet gefunden, gesucht, bestellt, alles. Der hat mir den hier eingerichtet, der ist 12 Jahre alt und ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich immer sage, Finny, wo war das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
Wir verabreden uns ja hier immer mit Künstlern zu einem Feierabendgetränk, zum kleinen telefonischen Plausch. Jetzt will ich Sie natürlich auch fragen, haben Sie sich auch was bereitgestellt? Gab es vielleicht noch Reste von Bier, für einen Kfz-Mechaniker oder hat er nichts angeboten gekriegt von Ihnen?
Nee, der muss ja fahren. Also nein, der hat nichts angeboten, der wollte nach Hause zu Weib und Kind. Ich habe hier noch einen Rest Roséwein, den würde ich mal eingießen, ja?
Oh, sehr gerne. Oh.
So.
Das, jetzt frage ich mich natürlich, warum ist das nur ein Rest? Wann gab's den anderen Rest vorher?
Den Rest Anlass? Davor, ja, ich habe zum Mittagessen ein Gläschen getrunken.
Das ist mir sympathisch.
Mir auch, ja.
Sehr gut. Dann lassen Sie es anstoßen. Bei mir gibt es Feldschlösschen, das Gute.
Ach so. Ach genau. Ja, Dresdner ja. Bier, oder?
Natürlich, natürlich. Ja, was anderes kommt noch nicht in die Flasche. Prost, auf Ihr Wohl. Schön, dass Sie Zeit hatten für mich heute Abend.
Gerne. Also Wohlsein.
Ah, Sie sind ja gerade inmitten der Arbeit für Ihre Biografie. Das kann man verraten, oder? Ist das noch ein großes Geheimnis?
Woher wissen Sie das?
Das hörte man munkeln.
Ja,
wird es denn das ein oder andere Kapitel geben, was gewisse bekannte Details auspacken wird? Darf man das verraten?
Ja, naja, klar, also Kindheit und über den Beruf. Zum Beispiel auch werde ich schreiben über die Komödie.
Aber wie sieht es denn aus mit Affären und Liebeleien? Wird da auch das ein oder andere ausgepackt von Ihnen oder fühlen Sie sich da in Schweigen?
Naja, wenn ich das schon alles verrate, dann wäre es ja auch blöd. Aber Liebeleien und Affären gab es ja nicht in meinem Leben. Ne? Also alles nur, was offiziell war. Ich bin zweimal verheiratet gewesen. Und also sozusagen zweimal Witwe. Und darüber werde ich natürlich schreiben, das gehört ja zu meinem Leben.
Kriegt man eigentlich doppelt Witwengeld oder wird das eine mit dem anderen verrechnet?
Nee, das immer der Letzte gültet. Ne? Und von dem ersten Ehemann bin ich ja auch geschieden worden, also fällt schon mal die Witwenrente aus.
Ach so.
Ja. Und jetzt ist es, jetzt haben Sie ja Ihre Sturm- und Drangzeit wirklich in, als Star der DEFA-Zeit begangen quasi. Haben Sie da manchmal die Gelegenheiten bereut, die Sie nicht nutzen konnten innerhalb der Ehe? Oder wenn Sie sagen, Sie waren so anständig und brav und haben neben Ihrer Ehe da nicht viele Techtelmechtel gehabt, blicken Sie da zurück auf ein paar Begegnungen, wo Sie dachten, also jetzt im Nachhinein, den hätte ich vielleicht doch lieber nicht von der Bettkante stoßen sollen?
Das weiß ich ja nicht, Captain. Das ist ja eben die Sache. Das hätte natürlich sein können. Es wäre wunderbare Bombe geworden. Aber wenn man es nicht macht, kann man's, hat man es eben nicht gemacht. So, also da lohnt es sich dann auch nicht darüber nachzudenken, finde ich, was hätte sein können. Was mir öfter mal passiert ist, ist, dass ich mich in meine Partner, also meine Kollegen, verliebt habe während der Arbeit, aber dann habe ich mich eigentlich eher in die Rolle verliebt, die derjenige gespielt hat, als in den Schauspieler, in den Menschen. Also das passiert natürlich nur, wenn der seine Rolle richtig gut spielt.
Ja, das würde Ihnen bei mir nicht passieren. Da ist die Gefahr, dass Sie sich in meine Rolle verlieben, relativ gering. Obwohl ich gehört habe, das haben Sie mal in einem Interview gesagt, dass Sie irgendwie Affinitäten oder irgendwie das Alkoholiker irgendwie Sie anziehen oder beziehungsweise Sie Alkoholiker anziehen.
Ja, wie rum weiß ich jetzt auch nicht, Captain. Also wer da wen anzieht, denke ich mal. Ich denke, das ist ein Thema, was auch in dem Buch vorkommen wird. Das hat schon so seine Bewandtnis. Wer Psychologie studiert hat, der kann das wahrscheinlich genauer auseinanderklamüsern. Aber Alkoholiker sind mir immer wieder begegnet. Und ich glaube, dass ich die irgendwie interessant finde, weil die sind ja meistens am lustigsten von allen und die flirren so ein bisschen und die sind auch interessant, wenn sie was getrunken haben. Wenn sie dann nichts getrunken haben und das fehlt, dann sind sie alles andere als interessant und auch nicht witzig. Und da kommt man aber irgendwann hinter. Und wenn man das weiß, dass man so tickt, dann umfährt man das Gebiet einfach mal weiträumig, ne? Also wenn ich mit Ihnen sitze, Captain, und Sie trinken innerhalb von einer halben Stunde 5 Bier und dazu noch 3 Schnäpse, dann bin ich schon weg.
Oh, ja. Oh. Aber da brauche ich keine halbe Stunde dafür, da kann ich Sie trösten, das schaffe ich in einer Viertel.
Dann habe ich ja nicht die Chance, so schnell aufzuspringen, dann muss ich es ein bisschen länger aushalten.
Richtig. Aber gibt es denn Anekdoten, ich meine, nach so vielen Talkshow-Besuchen von Ihnen hat man doch bestimmt auch das Gefühl als Schauspielerin, jetzt habe ich eigentlich alles schon erzählt. Ist Ihnen denn bei der Recherche des Buches oder so beim drüber Nachsehen, sind Ihnen denn Anekdoten eingefallen, die Sie noch nicht erzählt haben, wo Sie dachten, ach,
ja, na klar, ja. Das fällt da. Das ist schon eine merkwürdige Sache, wenn man sowas macht, wenn man sich auf sowas einlässt, seine Biografie zu schreiben, dann hängt sich das so ins Leben rein. Das ist ganz erstaunlich. Also ich schlafe nicht so gut ein, weil immer in dem Moment, wo ich denke, merkt ja so, jetzt sagst du gleich weg, ne? Und dann fällt mir ein, Mensch, darüber musst du vielleicht doch auch schreiben. Und schon bin ich wieder wach.
Aber Sie haben jetzt keine Tagebücher oder irgendwie andere Notizbücher, die Sie zu Rate ziehen. Sie müssen irgendwie im Gedächtnis kramen.
Ich muss im Gedächtnis kramen, ja. Also ich habe ein ganz altes Tagebuch gefunden aus der Pubertätszeit. Also das habe ich wieder weggepackt, weil es ganz erstaunlich ist, was man für ein blödsinniges Zeug in sein Tagebuch schreibt, wenn man noch ganz jung ist. Das ist nicht ergiebig für eine Biografie. Nee. Ich habe auch nicht in alte Notizbücher geguckt, sondern einfach bin so versucht gewesen, etwas chronologisch voranzugehen, dass man das, ja, und dann fallen dir plötzlich Sachen ein, die du auch eigentlich schon vergessen hattest, auch Sachen, die du gerne vergessen hattest, das ist dann unangenehm, wenn die plötzlich wieder eingreifen. Das will man gar nicht haben unbedingt, das muss man dann wieder wegschieben. Und es fallen einem aber auch schöne Sachen ein und lustige Sachen, auch traurige und so viele Menschen, die nicht mehr da sind, ne? Das ist auch, nun kann man ja nicht so eine Biografie voll klatschen mit lauter gestorbenen Kollegen. Und je älter ich werde, umso mehr sind es. Das ist schon auch auf eine gewisse Weise traurig, muss ich sagen. Ganz viel muss ich natürlich an Usch denken, an Ursula Karusheit, durch diese Arbeit, weil wir ja sehr viel miteinander gearbeitet haben, also vor der Kamera und eben auch in Dresden. Und da haben wir schon die Fahrt, ich habe sie dann immer abgeholt und mitgenommen und wieder mit nach Hause genommen. Die Autofahrten haben wir zusammen gemacht und da sind dann viele, viele Lebensstunden auch. Und dass die Uschi jetzt einfach nicht mehr da ist, das ist ja auch noch nicht so lange her, das ist ziemlich schmerzlich und das ist dann wieder plötzlich so gegenwärtig. Können Sie das verstehen, Captain?
Auf jeden Fall. Und ich frage mich, wenn man von so einer lieben Kollegin Abschied nimmt, gibt es trotzdem eine Lektion, die Sie aus der Sache ziehen können? Ist es dann, das eigene Leben noch ein bisschen bewusster wahrzunehmen? Oder was hat jetzt Usch Sie vielleicht gelehrt, auch am Ende noch?
Naja, sie war ja, also so wie ich sie kennengelernt habe, ein sehr aufgeschlossener und sehr warmherziger Mensch, die sich aber auf der anderen Seite sehr gut durchsetzen konnte. Also sie war so ein richtiger praller Mensch eben. Und dass sie immer durchgehalten hat, auch schon in der ganzen Phase, wo es ihr gesundheitlich nicht mehr so gut ging. Das ist etwas, was ich beobachten konnte, auch bei anderen Freunden oder Kollegen, die halt schon nicht mehr unter uns sind, ist, dass man, glaube ich, in so einer Phase das Leben anders wahrnimmt, als wenn man da noch gar nicht drüber nachdenkt. Und wenn man das ein paar Mal miterlebt, dann merkt man schon, dass es doch was sehr Besonderes ist, leben zu können, also lange leben zu können oder länger zu leben zu können als vielleicht normal. Das nimmt man dann schon mit. Und wir haben viel gelacht miteinander. Die hatte einen guten Humor, der meinem sehr nahe kam. Und wir haben uns da gut verstanden. Und dann war sie eben eine wunderbare Schauspielerin. Ja. Sie auf der Bühne jeden Abend zu erleben, das war schon auch was ganz Besonderes.
Und es gibt ja aber auch die Schauspieler und die Kollegen, die noch da sind. Herbert Köfer allen voran ist ja natürlich jetzt 100 mittlerweile und hat ja seine Heike auch erst mit 70, glaube ich, kennengelernt. Insofern steht Ihnen ja vielleicht auch noch der dritte Frühling bevor quasi. Aller guten Dinge sind ja drei und würden Sie denn, Sie haben ja auch immer so ein bisschen eine Affinität, nicht nur zu den Alkoholikern, sondern auch zu den Schauspielern gehabt. Ihre Eltern waren Schauspieler, Ihre beiden Ehemänner waren Schauspieler. Wenn es denn einen dritten Ehemann gäbe, würden Sie auch wieder zu einem Schauspieler greifen oder welchen Beruf fänden Sie denn diesmal spannend bei einem Partner?
Also das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil das waren eben zweimal waren meine Männer halt Schauspieler. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Schauspieler eigentlich ja keine anderen Leute treffen. Und wenn sie andere Leute treffen, dann sind die schon verheiratet. Dann sind das meistens so die Männer von wieder einer Kollegin oder so. Also ich glaube, ich würde nicht nach Beruf gehen, sondern ich würde danach gehen, wie auch immer, auch bei den Schauspielern. Das sind die ersten Augenblicke, die sind entscheidend. Und wichtig war für mich immer, dass der jeweilige Partner bereit ist, mit mir zu lachen. Ich halte das für das Allerwichtigste im Leben ist, dass man kompensiert durch Lachen. Also ich glaube, wenn ich diese Art von Humor, die mir meine Eltern ja in dieses Jahr, habe ich mir ja nicht erworben, das haben die mir in die Wiege gelegt, wenn ich das nicht hätte, ich denke da ganz oft darüber nach, hätte ich diese Corona-Zeit eigentlich nicht so gut überstehen können. Ich glaube, da hätte es mich erwischt mit Depressionen oder mit irgendetwas, was also mir nicht zuträglich gewesen wäre. Also wenn man immer noch weiter sieht, was trotzdem im Leben eine gewisse Komik hat oder auch grotesk ist manchmal. Komik ist ja auch oft grotesk oder völlig irrsinnige Sachen passieren. Und wenn man die sehen kann, dann ist das ja eigentlich das, was das Leben ausmacht. Oder sagen Sie da was anderes, Captain?
Humor, na, Humor ist ja, da haben Sie ganz recht, Humor ist überall. Wo begegnet Ihnen denn der Humor im Alltag oder was sind Ihre Humorquellen?
Na, das müsste mir jetzt gerade über den Weg laufen, dann könnte ich Ihnen so, so eine Quelle sagen. Mit offenem Auge gucken, immer wieder bemerken, was eigentlich sehr komisch ist, ja. Und das ist ganz oft in traurigen Dingen enthalten, dass eigentlich eine gewisse Komik da ist. Und das macht es dann leicht, damit umzugehen, ja. Wenn man die komischen Momente in tragischen Momenten erkennen kann, dann kann man das besser überleben. Ich glaube, ich lache auch gerne oder mein Humor speist sich auch daraus, dass ich am meisten über meine eigenen Unzulänglichkeiten lachen kann. Und das heißt ja auch ein paar Mal am Tag richtig kräftig lachen, fördert die Stärkung des Immunsystems. Und ich glaube schon, dass da was dran ist.
Lachen und Bier, muss ich an dieser Stelle sagen.
Bei mir ist es eher kein Bier, sondern dann vielleicht doch lieber ein Glas Wein. Ja. Ich nehme auch mal ein Likör, aber wegen der Funde, die dranhängen, nicht so häufig. Aber ja, ein Weinchen oder mal ein Sekt oder so, gerne. Es wird ja, wenn man älter wird, auch leider weniger, weil der Magen das dann auch nicht mehr so gehäuft will. Also ich kann nicht sagen, ich trinke heute mit dir mehrere Gläser. Ich muss mal warten, was mein Magen sagt.
Oh Gott, da krieg ich ja gleich Panik vorm Alter, wenn ich sowas höre. Da will ich gar nicht dran denken.
Ja. Liebe, also jetzt noch ausnutzen, alles ausnutzen, Captain, was jetzt noch geht, ohne zu übertreiben.
Wie oft haben Sie an der Komödie gespielt? Haben Sie die Stücke mitgezählt?
Ja, ich war das erste Mal 2001 da. Das hieß Weekend im Paradies und da war die Komödie noch mit C. Oder war es mit K?
Mit K, genau.
Die K-Zeit. Und dann war es Calendar Girls, was wir ja lange gespielt haben. Und dann das letzte war Alle unter eine Tanne, das Weihnachtsstück.
Alle Ansonsten guten Dinge sind als drei.
Gast. Ja. Also als Gast, der zuguckt.
Können Sie sich erinnern an Ihre erste Begegnung mit dem Saal, mit dem Theatersaal? War vielleicht als Besucherin damals in der Anfangszeit. Sie haben gesagt, 2001 das erste Engagement, da war die Komödie gerade 5. Dieses Jahr wird sie ja 25 schon. Können Sie sich erinnern, so die ersten Jahre, als es hieß, Dresden kriegt eine Komödie, hat jetzt eine Komödie?
Wir waren ja relativ zeitig da bei diesem Weekend im Paradies, haben ja ganz viele Kollegen aus dem Schauspielensemble, aus dem ehemaligen Schauspielensemble des Fernsehens mitgespielt. Also Günter Schubert und Klaus Gerke und Trott und Schwilli und Renate Geißler und also das ausschließlich. Und der Günter Starnke hatte Regie, der ja auch im Fernsehensemble viel gemacht hat und im Fernsehen auch fest war. Also das war so ein Heimspiel und wir haben uns alle wahnsinnig gefreut. Wir waren zusammen halt am Fernsehen in einem Ensemble, dann kam die Wende und uns verstreute es in alle Richtungen und da waren wir wieder zusammen. Das war das Schöne daran. Wir haben ja dann eben auch zusammen gelebt in diesen Theaterwohnungen. Ist das die Meißnerstraße, kann das sein?
Da gute gab's Frage.
Eine Theaterwohnung.
Gute Frage.
Das wissen Sie nicht mehr, war das nicht so jung?
Da war ich ja noch nie mal geboren, 2001.
Na.
Ja, aber also es war
schon so viel Alkohol.
Also es war so eine Art Klassentreffen quasi, wo natürlich vielleicht auch nach der Vorstellung hin und wieder eine erfolgreiche Vorstellung auch begossen wurde.
Aber ich kann es Ihnen erzählen. Und die Männer, viele der Männer, die wohnten ja in Neustadt. Und da steppt ja der Bär. Ne? Da kannst du ja von einer Kneipe in die andere fallen. Und die sind tatsächlich manchmal morgens gekommen. Ich glaube, die waren gar nicht im Bett. In der Probenphase noch, wenn wir dann früh die Proben hatten, dann konnte man um Restalkohol bitten. Und ich glaube, die waren gar nicht im Bett, die haben durchgemacht und sind dann nach der Probe nach Hause, haben erstmal ordentlich gepennt, damit sie am nächsten Tag die Probe wieder erfolgreich machen können, um eine Pause einzulegen. Die haben da ganz schön übertrieben, die Jungs.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Karriere, da ist ja wahrscheinlich jetzt die WG-Zeit mit den Kollegen nicht unbedingt der Zenit, aber wo war denn für Sie der Moment, wo Sie dachten, jetzt muss ich mich selber mal kurz kneifen, träume ich gerade oder ist das wirklich mein Leben?
Nee, weiß ich nicht. Ich sehe mich so nicht. Ich habe immer bloß ganz einfach meine Arbeit gemacht und das gerne. Ein Highlight war natürlich, dass man dann irgendwann nach grauen Jahren mal Fernsehliebling geworden ist. Mhm. Alle haben immer gesagt, wieso wirst du eigentlich nicht Fernsehliebling? Da habe ich gesagt, das weiß ich doch nicht. Da wird man doch gewählt. Also irgendwann kam es dann noch richtig auf den letzten Drücker. Ich gehörte zu dem letzten Schub der Fernsehlieblinge und dann gab es die nicht mehr, dann war Wende.
Aber hatte man denn als Promi in der DDR, wenn ich mal so direkt fragen kam, darf, kam da auch ein bisschen Kohle um die Ecke, weil die Möglichkeiten von heute mit TV-Werbung oder dass ein Sender in exklusiv abkauft, sozusagen, die gibt's ja, gab es ja damals noch nie, oder?
Nee, die gab es noch nicht. Nee, also bei Fernsehliebling, da kam keine Kohle um die Ecke, wie Sie so gesagt haben. Nee, da nicht, aber ich habe ja mal für Bereitschaft Dr. Federau den Goldenen Lorbeer gekriegt. Das ist die höchste Auszeichnung, die das Fernsehen der DDR zu vergeben hatte. Und da hing Geld dran.
Oh.
Ja, da hing tatsächlich Geld dran beim Goldenen. Dann konnte man auch noch nur den Lorbeer kriegen. Das war die Ehre, aber da war kein Geld dran. Aber wenn du den Goldenen gekriegt hast, und das waren immerhin 3.000 Mark der Deutschen Notenbank.
Und jetzt haben Sie sozusagen noch ein bisschen DDR-Puffer und können sich noch ein bisschen...
Ich lebe noch von den 3.000 Mark der Deutschen Notenbank, ja.
Denn ich habe gehört, Sie lieben Schiffsreisen. Und so eine Schiffsreise muss ja auch bezahlt werden.
Die muss auch bezahlt werden. Also ich liebe Schiffsreisen. Ja, also ich habe eine große Schiffsreise gemacht in meinem Leben. Dazu hat mich überredet, da weigerte sich die Heidi Weigelt. Die war ja dann auch alleinlebend, weil ihr Mann gestorben ist. Und die ist doch so eine Reisetante. Ne? Und dann fuhr die alleine und regte sich immer darüber auf, dass sie die Kabine also für zwei bezahlen muss. Das ist so. Und da habe ich gesagt, na, dann nehme ich doch mit. Also eigentlich habe ich das nur so vor mich hingesagt, weil wir hatten ja viel miteinander gearbeitet und auch zum Teil Zimmer zusammen. Also wir können gut miteinander auskommen. Und dann rief sie an und sagte, du sag mal, hast du Lust mit mir so eine große, richtige halbe Weltreise zu machen? Und da dachte ich, eigentlich... Ich löse mich immer sehr schwer von der Scholle. Ne? Ich bin so ein sesshafter Mensch. Und wenn man so einen Beruf hat, wo man eh immer aus dem Koffer lebt, ich tue mich schwer, um in Urlaub zu fahren, hier mein Zuhause zu verlassen. Und dann sagte ich, komm, mach das. Ehe du zu alt wirst und die Kraft nicht mehr hast, habe ich gesagt, okay, wir machen das.
Und da waren Sie wie lange unterwegs mit Frau Weigel?
52 Tage.
Wow.
Ja, von Italien bis Tokio.
Und da gab es aber keinen netten Kurschattenherrn, um den Sie sich streiten mussten?
Oder? Nee. Nee, da war nichts bei. Aber es waren nette Ehepaare dabei. Und das war sehr schön. Das war okay. Also man trifft ja dann auch noch mal ein paar andere Leute. Aber mit Heidi kann man es gut aushalten. Wir haben uns sehr amüsiert. Wir waren eigentlich auch immer die Lustigsten. Das ist uns gesagt worden. Sie lachen wohl immer. Wir finden auch immer irgendwas, worüber wir uns amüsieren können. Und das war prima. Und wir haben eine Menge von der Welt gesehen natürlich. Ne?
Aber wahrscheinlich können Sie da auch auf dem Schiff nicht unerkannt sich bewegen, oder?
Kurioserweise lief das meistens so ab, dass jemand sich so langsam ranpirschte und sagte, wissen Sie eigentlich, dass Sie ganz tolle Ähnlichkeit mit einer Schauspielerin haben? So fing das meistens an. Dann habe ich immer gesagt, ah ja, das höre ich öfter. Oder je nach Stimmung. Manchmal habe ich auch mal gesagt, ja, das verwundert mich nicht, weil ich bin das ja auch oder irgend so was Blödes. Aber gerne habe ich immer gesagt, ja, das habe ich schon ganz oft gehört. Und da passieren dann natürlich unglaublich lustige Dinge. Heidi war dann, irgendwann habe ich dann gesagt, das muss nicht immer alles an mir hängen bleiben. Da habe ich dann gesagt, ja, und die Heidi Weigelt wäre jetzt ja auch hier. Und dann hat sie gesagt, du blöde Kuh, so durch die Zähne. Und dann war es vorbei. Dann sprach sie das so langsam rum auf dem Schiff, die beiden Schauspielerinnen.
Und was war denn so der Reisemoment, der ihm am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist? Was war so der schönste Moment? An welcher Küste, an welchem Strand?
Also sofort auf Anhieb. Das ist aber auch wieder, weil ich so ein bisschen so eine Meise habe, so eine Affinität zu Tieren. Ne? In Colombo, da sind wir so ein Stück gegangen durch die Stadt. Also wir hatten vorher einen Tempel besichtigt und dann hat die Reiseleiterin gesagt, wir würden uns noch einen Wassertempel anschauen. Und zwar war das ein Tempel, der eben tatsächlich auf so, wie heißen die, Tampons. Ja, das ist was anderes.
Ach so.
Pantong. Nee. Also muss man sich vorstellen, wie so ein schwimmendes Ding da und da drauf war der Tempel. Und vor dem Tempel, die waren schon alle durch, stand ein junger Mensch mit einem ganz kleinen Äffchen auf dem Arm. Und ich habe immer mir einen Pony gewünscht oder ein kleines Pinseläffchen als Kind. Und da hat meine Oma immer gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, dann kriegst du einen Pony und du kriegst auch ein Pinseläffchen. Leider hat sie nie im Lotto gewonnen. Ich warte noch immer auf meinen Pony. Aber das Äffchen, das kleine Äffchen, das, ich bin da natürlich sofort ran. Und der fragte dann, ob ich es mal haben will. Da habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich das Äffchen auf dem Arm. Ne? Und das war ein Knutscheäffchen. Das hieß Michael und war aber angezogen wie ein Mädchen. Nach Michael Jackson hat seinen Namen gekriegt, hatte aber ein Röckchen an und war entzückend, hatte kleine Schleifchen da am Kopf und knutschte, das war ein Küsseräffchen, das knutschte andauernd. Und mal saß es auf meinem Kopf und mal saß es auf der Schulter. Und dann kam die Heidi an, dann sprang es immer zwischen Heidi und mir hin und her. Und da hat auch eine von den mitfahrenden Menschen hat Fotos gemacht. Ich könnte Ihnen die ja jetzt zeigen, wenn Sie hier wären, ne?
Ja, das geht leider.
Ich muss Ihnen eine WhatsApp schicken.
Da komme ich wenigstens nicht in die Verlegenheit, erkennen zu müssen, wer jetzt das Äffchen ist und wer Frau Weigelt. Von daher ist es vielleicht ganz gut. Frau Schorn, wir müssen ein bisschen Gas geben, denn wir sind so gut wie schon am Ende. Und ich habe doch für den Schluss noch was Besonderes vorbereitet. Denn ich habe eine kleine Schnellfragerunde für Sie.
Ach, liebe Zeit, ja. Okay.
Es handelt sich um Einstellungsfragen von echten Bewerbungsgesprächen. Wahrscheinlich hatten Sie jetzt schon länger kein Bewerbungsgespräch. Machen Sie noch Castings oder Vorsprechen oder sowas? Oder wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Im Moment würde ich schon machen, muss man ja. Aber ja. Im Moment, wer castet gerade? Keiner. Also ich bin ja Zielgruppe gewesen vom Alter her. Die sind ja alle erstmal rausgeflogen, die älteren Menschen aus sämtlichen Fernsehspielen und allem. Und vielleicht, jetzt bin ich ja durchgeimpft, nicht wahr? Habe den Totalschutz am 19. und man könnte mich wieder einsetzen. Aber jetzt habe ich so lange nicht gearbeitet, dass ich gar nicht weiß, ob ich nur einen Text behalte.
Gab es denn jemals auch eine Alternative zum Schauspielberuf, wo Sie sich hätten vorstellen können, auch mal in eine ganz andere Richtung zu gehen?
Ja, also Psychologie hat mich sehr interessiert. Das hätte ich schon ganz gerne gemacht. Und als ich noch auf der Schule war, habe ich eigentlich gedacht, eher Grafik oder Malerei oder sowas zu machen. War da so zweigeteilt, aber dann hat doch der Wunsch, Schauspielerin zu werden, gesiegt.
Okay, gut, also stellen wir uns jetzt vor, wir sind in einem psychologischen Malstudio quasi und Sie sind die Bewerberin. Wir müssen natürlich Gas geben, denn der nächste Bewerber wartet schon vor der Tür und Sie beantworten ganz fix hier ein paar der Bewerbungsfragen, Frau Schorn. Sie haben das innerliche Kostüm an und nehmen Platz vor mir am Schreibtisch und es geht los.
Ja.
Was würden Sie heute studieren, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?
Schauspieler.
Auf welchen wesentlichen Werten beruhen Ihre täglichen Handlungen und Entscheidungen?
Ich denke immer, verhalte dich so anderen Menschen gegenüber, wie du behandle die so, wie du auch selber gerne behandelt werden möchtest.
Welche Hoffnung haben Sie und welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Ich habe die Hoffnung, auch morgen noch kräftig zubeißen zu können.
Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie für Ihre Arbeit kritisiert wurden.
Eigentlich wird man immer kritisiert nach allem, was man macht. Irgendeiner kritisiert immer und Kritik ist in Ordnung. Ningeln gefällt mir nicht.
Erzählen Sie etwas von sich, das nicht in Ihrem Lebenslauf steht.
Das dauert zu lange, Captain, weil wir haben ja keine Zeit. Das ist eine endlos lange Geschichte.
Aber wird sie im Buch stehen oder gibt es Geschichten?
Nein, die wird auch nicht im Buch stehen, weil wir sie nicht mehr zusammenkriegen. Das geht einfach ganz kurz gesagt. Haben meine Freundin Madeleine Lierk, die ja auch Schauspielerin ist, und ich, als wir noch ganz jung waren, ist es uns gelungen, ein irrwitzigen Wohnungstausch zu vollbringen, indem wir uns aufgezickelt haben, so gut wir konnten, und in mehrere Wohnungsämter gegangen sind. Und wir haben das geschafft, dass jeder die Wohnung gekriegt hat, die er haben wollte. Das steht nicht im Buch, weil wir es auch ja nicht mehr zusammenkriegen. Es war abenteuerlich.
Nächste Frage. Welcher Mensch kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort erfolgreich hören?
Oh, erfolgreich. Usch Karuseit fällt mir jetzt spontan ein. Ja, die war erfolgreich und gut.
Was mögen Sie am wenigsten an sich selbst?
Also ich lerne gerade auch Nein zu sagen. Ist auch schon fast zu spät. Also ich mit meinem ausgeprägten Helfersyndrom muss mich immer überall zur Verfügung stellen. Und das ist manchmal gar nicht richtig.
Apropos Nein sagen, wenn Sie zurückgehen könnten, um eine Sache in Ihrer Karriere zu ändern, was wäre das?
Eigentlich nichts. Ich glaube, ich hatte immer Glück und wenn es die falsche Wahl war einer Rolle oder so, dann habe ich zumindest daraus gelernt, aufzupassen und das nächste Mal nicht so schnell Ja zu sagen.
Aber Sie hatten ja häufiger auch die Sympathieträger eher als Rolle. Selten das gemeine Biest, oder? Hätten Sie gewünscht, öfter auch mal die Antagonisten darstellen zu dürfen?
Ja, natürlich, gerne. Das sind ja die Interessanten. Ich habe mal eine Mörderin gespielt in einem Fall für zwei. Das war toll. Also ich habe dann ab Westen habe ich schon auch mal Rollen gekriegt, da war ich dann nicht, das wussten die nicht so, dass ich immer so sympathische Rollen spiele. Und dadurch hatte ich die Chance, ein paar Sachen zu machen, die nicht unbedingt so sympathisch waren.
Und wenn ich jetzt an die Kalendergirls denke, dann waren die anzüglichen Sachen wahrscheinlich auch eher auf der Bühne bei den Kalendergirls, oder hat mal irgendwann der Playboy angerufen und sie haben abgelehnt?
Nee, der Playboy hat sich bei mir nicht gemeldet. Ich glaube, da war ich nicht mehr ganz so knusprig und jung, als der in unser Leben trat, also mit Angeboten eventuell. Nee, habe ich nicht gehabt, aber ich hatte schon auch mal so sexy Rollen, also ziemlich viele sogar. Da habe ich mich immer drüber gewundert, weil ich dachte, ich bin eigentlich doch eher so der Kumpeltyp und dachte immer, warum kriege ich so eine Rollen angeboten?
Frau Schorn, für mich sind Sie auf jeden Fall ein idealer Saufkumpel heute Abend gewesen.
Ja, da wollen wir nochmal schnell aufstoßen, was?
Genau, wir stoßen nochmal. Allerdings ist meine Flasche leer, muss ich sagen.
Ach so, ich habe noch einen Schluck.
Dann trinken Sie auf uns beide an. Das Bewerbungsgespräch lief doch ganz erfolgreich. Mal gucken, was bei rauskommt. Ne? Ja. Ansonsten hoffe ich, dass man sie dann auch mal bald wieder sieht in Dresden. Zu 25 Jahren Komödie ist es natürlich ein Muss, auch sie dabei zu haben. Mal gucken, was da so auf uns zukommt.
Vielleicht kriege ich eine Einladung. Dann können wir uns ja vielleicht mal richtig kennenlernen.
Würde ich mich freuen. Weil wie gesagt,
dann müssen Sie sich zu erkennen geben.
Aller guten Dinge sind drei. Sie erkennen mich am Geruch, Frau Schorn.
Ach so.
Immer der Nase nach. Und dann wollen wir mal gucken, ob das mit aller guten Dinge vielleicht doch noch drei wären bei Ihnen, oder?
Da drei sind es. Wäre dann vier.
Ach, ich dachte, Sie hatten zwei Männer. Ich rede von Ehemännern.
Ach, Sie machen Ehemänner. Ja, ja, das, also ich würde mir den schon genauer angucken. Wobei, oh mein Gott, nochmal von vorne anfangen. Meine Oma hat an dem Punkt gesagt, als sie hatte den Verehrer, habe ich gesagt, willst du nicht nochmal heiraten? Du bist doch noch gar nicht so alt. Da war die 50, ihr Mann war schon lange tot. Und da hat die gesagt, aus Magdeburg kommt. Ich bin doch nicht verrückt geworden, dann muss ich dem die Socken waschen.
Das würde Ihnen bei mir erspart bleiben, Frau Schorn. Okay. Denn ich trage sie einfach durch. Da übrigt sich das Waschen. Ja? Und es hat mich gefreut. Lassen Sie es nicht gut gehen.
Ja, Captain, danke.
Die nächste Schiffreise ist natürlich mit dem Captain, oder?
Ja, mit dem Captain.
Name ist Programm.
Das machen wir so. Heidi bleibt zu Hause, wir fahren.
Genau. Ich kann Ihnen auch das F machen. In diesem Sinne, auf bald.
Auf bald. Tschüss.
Ja, und das war's auch schon mit Frau Schorn. Wir sind gespannt auf Ihre Biografie, die im Herbst erscheint. Bissl Zeit ist ja noch bis dahin. Vielleicht widmet sie mir ja noch ein Kapitel. Wie gesagt, für den dritten Frühling stehe ich natürlich bereit. Immer noch besser, als hier in der Winterzeit zu versauern, denn so langsam fehlt mir die Nähe, besonders zu euch treuen Fans natürlich schon. Aber der Sommer ist ja greifbar und mit ihm auch die Rückkehr der Komödie mit all den tollen Produktionen. Ja, und am heutigen Mittwoch sind es ja nur noch Juni, Juli, August. Genau 3 Monate bis zum Staffelstart von Mit Herz und Promille am Elbschloss Übigau. Der Countdown schrumpft also, genau wie der Getränkevorrat hier in der Komödie. Also auf 12 Podcast-Folgen gilt es, ihn noch zu strecken, aber ich gebe mein Bestes, Leute. Bis nächste Woche.